Bürgermeister von Bispingen oder doch lieber Unternehmer werden? Diese Frage musste sich Stefan Dutter stellen und hat sie zum Glück für seine heute 150 Mitarbeitenden bei eTribes mit Letzterem beantwortet. Mit ihm spreche ich heute über die Entwicklung in der Beratungsbranche, aber insbesondere auch über seinen eigenen persönlichen Weg. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide und darf mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Haufe Group die Steuerbranche digitalisieren. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit Stefan Dutter. Abitur, BWL-Studium mit 1,3, dann direkt Unternehmen gegründet, Lehrbeauftragter in der eigenen Alma Mater, nur 2 Jahre nach dem Abschluss. 2018 erste eigene Agentur mit dem Beratungsunternehmen eTribes fusioniert und vor ein paar Tagen in der Tagesschau. Kann Lebenslauf glatter sein?
Vielen Dank. Ich habe selber jetzt Gänsehaut bekommen von meiner eigenen Zusammenfassung. Dachte, über wen redest du jetzt eigentlich gerade? Krass, weil das ist so ganz anders, als ich eigentlich bin. Ich bin bin zurückhaltend. Ich muss mir das selber auch immer mal so aufzählen, weil bin ich schon auch ein bisschen stolz auf das alles, was da gekommen ist. Und das war definitiv nicht geplant. So, meine Eltern wollten eher, dass ich Bürgermeister von Bispingen werde. In der Lüneburger Heide gibt es so einen kleinen Ort. Da habe ich eine Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, als ich 17 war. Und meine Eltern, eigentlich erst so jetzt, so in den letzten 1-2 Jahren, haben sie langsam verstanden. Das wird nichts mehr. Und dass mich das schon auch echt glücklich macht, was ich so tue. Aber es ist halt wirklich genau das, ganz weit weg vom Bürgermeister von Bispingen sein.
Das wäre ein Thema für sich. Ich habe das gerade auf LinkedIn auch irgendwo gelesen, von jemandem meinte, so diese Art von Berufen, die wir heute haben, die können wir unseren Eltern, erst recht unseren Großeltern, kaum noch erklären, weil das so weit weg ist von deren Lebensrealität. Und das Bürgermeister doch irgendwie was Handfestes, das kann ich verstehen. Ja, richtig. Und damit herzlich willkommen, nicht Bürgermeister, und trotzdem herzlich willkommen, Stefan Dutter. Deinen Werdegang habe ich ja jetzt schon runtergerattert, einfach weil er so ist. Ich fand das irgendwie interessant, diese Abfolge. Aber wir müssen, glaube ich, nochmal auch für unsere Hörenden zur Unterstützung mal am Anfang beginnen. Wie gründet man denn eigentlich ja völlig ohne relevante Vorerfahrung direkt nach dem Studium eine Agentur, die dann in den kommenden Jahren mit Kunden wie Zeit, Vitra, Gary Weber und so einen Preis nach dem anderen einheimst?
Ja, ich hab mal überlegt, wann hat denn das eigentlich angefangen? Und das hat angefangen nach der Konfirmation. Ich hab meinen ersten Computer zur Konfirmation bekommen. Und ich hatte dann weniger Lust daran, irgendwie zu spielen. Also ich bin gar kein Gamer, sondern ich habe einfach angefangen, so Dinge zu schaffen. Ich war aktiv in der DLRG, mein Papa Vorsitzender, meine Schwester Jugendvorsitzende. Ich durfte dann immer so Plakate drucken für Ausflüge, so Festzeitschriften für Events und so. Und habe dann mit Corel Draw so Sachen gemacht und irgendwann mit Photoshop und Co. Und habe dann meine ersten 5 D-Mark mit 15 Jahren verdienen, indem ich Visitenkarten für meine Klassenkameraden erstellt habe, mit so einem Handscanner, so, weil ich das, hatte so einen Handscanner und so einen Drucker. Und dann habe ich eben über x Jahre so grafische Arbeiten gemacht, dann kam nur das Thema Webdesign dazu, also ich habe quasi gefreelanced, ich wusste nur nicht, dass das so heißt, und dann auch immer die ganze Zeit so während des Studiums. Und zum Ende des Studiums, also gerade das war so 2008, da war es eigentlich gerade noch en vogue, dass du entweder ins Investmentbanking oder zu einer Unternehmensberatung gehst. Und ich dachte das eigentlich auch, hey, komm, 2 Jahre Unternehmensberatung, bisschen im Hotelleben ist eigentlich ganz cool. Aber dann habe ich gemerkt, das ist doch nicht so richtig meins. Aber der eigentliche Punkt war, ich hatte viel mehr Respekt und ein bisschen Muffensausen, mich so im Assessment Center zu stellen, also mich irgendwo zu bewerben und vielleicht abgelehnt zu werden von Accenture oder so, dass ich gesagt habe, ich mache mich lieber selbstständig, da weiß ich, dass ich das kann und was auf mich zukommt. So, und deswegen hat mich dieses Freiberufliche oder dann eben irgendwann so Unternehmer sein nie losgelassen. Und es hat sich immer als der einfachere Weg für mich entschieden oder angefühlt. So, und dann kam eben erst am Ende des Studiums eine kleine Agentur in Lüneburg, und dann habe ich durch den Alexander Graf hier von Kassenzone und auch Gesellschafter bei eTribes, den habe ich bei Otto kennengelernt, weil ich da mal ein Praktikum gemacht habe, und der hat mich dann wiederum den Tarek Müller vorgestellt, und dann habe ich mit Tarek angefangen, Projekte zu machen, und 2012 ist dann eben in Hamburg unternehmerisch eine ganze Menge passiert, weswegen ich dann eben meine Zelte in Lüneburg abgebrochen habe und habe Netshops gegründet, eine rein auf E-Commerce, Online-Shop bauen, fokussierte Agentur, genau, die dann eben irgendwann in E-Tribes aufgegangen ist. So, von daher, ich war in den Zeiten meines Lebens quasi Freelancer. Obwohl ich eher so ein Bestreben eben habe nach so Klassikern wie Bank, eigentlich wollte ich mal Bankkaufmann werden, dann sollte ich Bürgermeister werden und so weiter. Aber leichter fällt mir das Unternehmerdasein.
Und hast du vielleicht Tarek Müller diesen Floh ins Ohr gesetzt, sodass der jetzt Bürgermeister von Hamburg werden will?
Die Parallele habe ich noch nie gesehen.
Nee, das ist offensichtlich. Ja, Bisping Hamburg, nicht. Mein Gott.
Richtig, das stimmt.
Aber welche Rolle hat der damals gespielt? Mir fiel das auf, als ich so ein bisschen recherchiert habe, dass der früh da irgendwie das war aber noch nicht zu About You-Zeiten, ne? Das muss früher gewesen sein, zu Otto-Zeiten.
Ja, also About You ist sozusagen das allererste E-Trust-Beratungsprojekt, kann man schon sagen.
Tatsache, okay.
Also genau, Tarek hatte eben lange Jahre für die Otto-Familie und Otto-Group beraten, so neben verschiedenen Projekte gemacht und auch den Joint Venture gemeinsam gegründet. Und irgendwann kam die Otto-Familie auf ihn zu und meinte, du, wie würdest du eigentlich Otto auf der grünen Wiese neu erfinden? Und dann haben wir einen Businessplan geschrieben und Konzepte erarbeitet und so. Und irgendwann kam eben so die Entscheidung, komm, das About You wird jetzt gebaut. Das hieß natürlich noch nicht so. Und wer könnte es besser machen als Tarek? Und dann haben wir einmal alles, was es da gab. Also wir heißt Nils Ebach, Alex Graf, Tarek und so. Und alle, die ja irgendwie beteiligt waren, haben halt überlegt, was behalten wir? Wer macht jetzt eigentlich was? So, ne? Und ich fand Agenturbusiness sein. Und dann fand ich super und habe dann eben so mit ein, zwei auch bestehenden Kunden, Vitra war eben gerade in der Anbahnung, gesagt, komm, ich gründe jetzt Netshops, auch eben mit Alex, Harik und Nils als Gesellschafter im Hintergrund, dass ich dieses E-Commerce-Agentur-Business also dann eben ausgegründet habe und hochskaliert habe und das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Aber damals eben noch als Netshops, ne? Man muss das, glaube ich, für die Zuhörenden noch mal ein bisschen trennen. Inzwischen sind die fusioniert vor 4 Jahren oder so,
genau,
aber damals Netshops gab es zuerst, E-Tribes gab es, glaube ich, ein bisschen später oder gab es da auch schon?
Gab es so parallel, aber das war noch nicht, eine richtige Beratung. Das hat der Fabian Fischer so um 2015 herum angefangen, richtig zu strukturieren, als er dann reingekommen ist und hat daraus eben eine Beratung geformt. Und dann war es eben so Mitte 2018 so, dass wir schon gesehen haben, dass die Zeit wieder reif dafür ist. Es gab schon mal so ein paar Jahre davor, dass Unternehmen gar nicht so viele Ansprechpartner haben wollen für ihre ganzen Digitalthemen. So, das heißt, ein Ansprechpartner so von der Strategie bis zur Umsetzung ist schon vom Kunden gewünscht und gleichzeitig haben wir die Überzeugung, dass operativ denken und arbeitende Menschen auch die richtigen sind, um ganz vorne anzufangen und eher so cross-funktionale Teams aufzubauen und Unternehmen zu enablen und so. Also diese gemeinsamen Glaubenssätze, die haben uns verbunden, also E-Tribes und Netshops. Und dann haben wir gesagt, komm, beide Unternehmen sind jetzt noch nicht so richtig groß, 20 Mitarbeiter E-Tribes, 30 bei Netshops, lass uns die doch jetzt mal zusammenbringen und E-Tribes neu denken. So, also wo wollen wir hin, warum gibt es uns auf der Welt? Und haben einen ziemlich straffen Plan gemacht. Also wir hatten so einen 1000-Tages-Plan, heißt eigentlich so 10 Quartale ungefähr. Und das war eine ziemlich coole Zeit. Also so von Grund auf neu zu starten, aber nicht bei null, sondern schon bei 50 Mitarbeitern und ein paar guten Kunden und so weiter. Aber eigentlich haben wir so jeden Stein nochmal von Grund auf neu oder haben wir jeden Stein umgedreht und bauen natürlich das Unternehmen bis heute sehr ambitioniert weiter.
Ihr hattet einen 10-Quartals-Plan, also in die Zukunft guckend?
Ja, und eigentlich ist aber einen ganz coolen Plan. Der hieß halt so jetzt erstmal, wie hießen die Phasen? So Merger. Und dann hieß es Stabilisierung. Danach hieß es Produktifizierung. Dann hieß es Sales und Marketing. Dann hieß es Skalierung. Dann hieß es so. Also quasi, wir haben uns überlegt, gut, wir denken immer an Quartalstakt. Das machen wir auch heute noch. Wir haben auch so Management-Offsites immer im Quartalstakt, weil das so ein Zeitraum ist, der ist für uns mega lang auf der einen Seite. Also manche denken vielleicht in Jahresplänen, für uns ist so ein Quartal lang, aber gleichzeitig ist ein Quartal auch wirklich lang genug, um Dinge voranzubringen und danach zu gucken, ob es funktioniert hat. Also wie gesagt, diese Quartalslogik ist für uns wichtig und wir haben eben gesagt, so, wir haben uns reinversetzt, was passiert in diesen Phasen. Ne? Merger-Phase, okay, wir fusionieren zwei Unternehmen, die Teams müssen sich kennenlernen, wir müssen erstmal auch so Buchhaltungen zusammenbringen und so weiter. Aber gut, nach 3 Monaten abgehakt. Was kommt danach? Okay, da ist wahrscheinlich ziemlich viel Staub erstmal aufgewirbelt. Jetzt brauchen wir so eine Stabilisierungsphase. Ne? Okay, 3 Monate geben wir uns, dass wir ein bisschen Ruhe reinkommt, bevor wir irgendwie das nächste Gaspedal drücken und so. Und das war ganz cool. Und das hat tatsächlich, wir haben dann diesen 10-Quartalsplan bestimmt ein Jahr lang irgendwann vergessen. Also der lag in der Schublade und da haben wir irgendwann rausgeholt und haben uns mega gefreut, dass wir das eigentlich, dass das ziemlich so eingetroffen ist, wie wir uns das mal vor einiger Zeit überlegt haben. Also noch schöner und rund wäre die Geschichte, dass dieser Plan natürlich irgendwo im Flur hang und wir immer drauf geschaut haben, haben wir aber tatsächlich nicht.
Aber die war die Vorbereitung aber, vielleicht die eigentliche Leistung, ne? Sich einmal so intensiv damit beschäftigt zu haben.
Ja, genau.
Ja, interessant. Das ist schon auch so ein bisschen was Beraterhaftes, ne? Das zeichnet euch, also müsst ihr ja als E-Tribes wahrscheinlich auch regelmäßig für Kundinnen machen.
Ja, das stimmt. Also wir sind schon gut organisiert. Wir haben schon den Anspruch, selber auch uns selbst voraus zu sein. Also wir mögen Geschwindigkeit, aber wir mögen lieber in etwas reinwachsen. Also wir schaffen Strukturen, in die wir dann reinwachsen, ohne zu dolle Corporate zu sein und vielleicht jeden Einzelfall schon auszuformulieren. Aber wir haben im letzten Jahr 2021 haben wir 55 Leute neu angefangen und wir sind nur 150 Leute groß. Das war so Segeln hart am Wind, aber wir sind nicht gekentert, sondern es hat einfach gepasst und das hat uns eigentlich so diese Bestätigung dafür gegeben, dass diese Art und Weise von, okay, was ist Skalierung, was kommt wahrscheinlich auf uns zu im nächsten Quartal, dass wir das eben ganz gut spüren und uns da eben darauf vorbereiten. Und trotzdem gibt es noch eine Trilliarde Dinge, die wir besser machen können und optimieren können, aber grundsätzlich sind wir schon sehr strukturiert.
Ja, genau so klingt das. Und ich habe aber jetzt gerade, war ich irritiert, weil ich habe in einem Podcast, den du mal, ist glaube ich schon ein bisschen her, aufgenommen hattest, in einem Interview gesagt, dass ihr damals ziemlich naiv gewesen seid und euch diese Naivität aber auch geholfen hat. Jetzt klingt ein 10-Jahres-Plan, also nicht ganz, 10-Quartals-Plan alles andere als naiv. Also wo habt ihr ein bisschen Naivität walten lassen und inwiefern hat euch das geholfen?
Also ich glaube, die Naivität, 2 Sachen fallen mir ein. Und zwar auf der einen Seite, wir sind der Überzeugung, dass es dass Unternehmensberatung sich verändern muss. Dieses klassische, du holst dir Methodik, also durch ein großes Team, einer großen Beratung holst du dir irgendwie Methodik ins Haus und diese Menschen kommen in der Regel mit ihrem vorgefertigten Plan, der schon 100-mal ganz gut funktioniert hat und wird halt rübergestülpt über ein anderes Unternehmen. Und wir glauben, es muss viel, viel individueller vorgehen und also das ist der eine Punkt und der zweite Punkt von Beratung muss sich verändern, viel mehr auf Augenhöhe, Beratung darf auch Spaß machen, also wir achten darauf, Joint Teams zu bauen, also wir starten nie ein Projekt ohne Kundeninvolvement und wir schaffen dieses Wir, ne? Also so dieses, es gibt halt kein ihr Berater habt das irgendwie falsch gemacht oder ihr seid schuld, das darf es nicht geben, weil wir das Commitment auch von dem Unternehmen haben, wir sind ja ein Team. So und egal wie das Projekt lief oder wie das Ergebnis ist, kriegen immer ein Kompliment für die Zusammenarbeit und wie geil das war mit dem Team. Und das ist total toll. So, ne? Und das heißt, naiv schon, es ist ja eine Riesenbranche, die Beratungsbranche. Und wir haben eben als so Startup-Gründer und Agenturmenschen und so einfach gesagt, cool, wir sind jetzt Beratung. Obwohl wir eigentlich selber keine Berater, also wir hatten ganz viele Monate und so die ersten Jahre eigentlich fast niemand, der jemals in einer klassischen Strategieberatung oder sowas war und schimpfen uns aber trotzdem eben Unternehmensberatung. So, das glaube ich so ein bisschen das Naive in die Richtung und naiv, ja, weiß ich nicht, also das ist dieser Spagat, wie gesagt, dauerhaft Startup-Mentalität von schnell wachsen und wir machen jetzt einfach mal, aber auf der anderen Seite haben wir auch extrem große Kunden und was wir unterschätzt haben, ist, wie anspruchsvoll große Unternehmen sind, also das so Prozesssicherheit und dieses, wie mache ich das Projekt mindestens genauso wichtig ist, als das, was kommt hinten eigentlich raus. Wir wollen immer Ergebnisse bringen und haben diesen Weg dahin eigentlich unterschätzt. Ja, gut, Projektplan brauchen wir nicht. Glaub uns doch, wir schaffen das schon. So, in 3 Monaten wird das stehen. So. Und da haben wir schon sehr stark dazu gelernt und auch nachgezogen und mussten das optimieren. Wie gesagt, auch da ist ein Feedback. Okay, E-Tribes, Ergebnis ist geil, aber der Weg dahin war eine Katastrophe. Das passiert uns heute nicht mehr so häufig.
Finde ich total spannend. Du hast das jetzt so auf so einer Business-Ebene beleuchtet, was vielleicht ein Stück weit Naivität war und wie ihr daraus lernt. Ich frage mich, gibt es das auch für das Thema Mitarbeiterführung? Denn auf LinkedIn kann man sehen, dass du dich da viel mit Fragen in dem Kontext bewegst und hast ja selbst nie, wenn ich das richtig sehe, klassisch in einem Unternehmen als Angestellter gearbeitet. Du hast gesagt, du warst von Anfang an im Grunde entweder Freelancer oder dann halt schnell auch Gründer und ja auch Gesellschafter. Woher nimmst du denn deine eigenen Vorstellungen, was eine gute Führungskraft ist?
Ja, ich denke mir manchmal, okay, das hätte mir vielleicht mal ganz gut getan, mal so ein paar Vorgesetzte zu erleben, die mich irgendwie führen, um mir was abzugucken. Und auf der anderen Seite bin ich eigentlich sehr dankbar, weil ich hatte immer die Möglichkeit, mir das eben selber so hinzubauen, wie was halt zu meinen Überzeugungen und Vorstellungen spricht oder ja, das ist das, das denen entspricht. Und auch da in Richtung Naivität, ich persönlich auch schon bei Netjobs-Zeiten habe eben unterschätzt, dass Angestellte sind keine Unternehmer, so, also sonst wären sie Unternehmer. Das glaube ich schon ganz stark. Und was heißt das für mich? Ich schaffe es, glaube ich, ganz gut, Leute zu motivieren und ihnen auch irgendwie zu sagen, dass also die Daseinsberechtigung des Unternehmens hat einen gewissen Zweck und die Projekte haben Zweck und Sinn und so, also ein Umfeld zu schaffen, wo die Leute schon Bock haben, darin zu arbeiten. Aber irgendwann kamen bei mir so die klassischen Fragen, so Stefan, wann kriege ich meine Gehaltserhöhung? Stefan, habe ich eigentlich einen Titel? Stefan, ich habe jetzt irgendwie Family, was mache ich denn damit eigentlich und was ist mein Karrierepfad und so weiter. Und das gab es gerade in den Anfangsjahren bei mir so gar nicht. Ich war einfach glücklich, dass ich ganz hungrige, junge Leute hatte, auch viele Softwareentwickler oder Kreative im so E-Commerce-Shop-Erstellungsbereich und dass ich dankbar war über die Fragen, die nicht aufgekommen sind, weil die hätten eben von mir eine gewisse Struktur und einen Plan und Commitment auch verlangt. Und wie gesagt, gar nicht mit Absicht, oh cool, zum Glück fragt mich keiner nach Gehaltserhöhung, sondern eher war ich überrascht und überrannt von diesen Fragen und Forderungen dann irgendwann so, ne, die ja berechtigterweise dort dann auch auf mich eingeprasselt sind. Und das wusste ich Stück für Stück eben dann, oder da musste ich für mich herausfinden, okay, was sage ich denn eigentlich? Und was sind die Entwicklungspläne? Und B, wenn jeder Einzelne sich entwickeln soll, wo soll das Team und eigentlich die ganze Firma sich hin entwickeln? Und dann war ich plötzlich auch mit diesen Fragestellungen konfrontiert, weil der Ursprung war eigentlich, ich wollte und ich hatte mega Bock darauf, geile Online-Shops zu bauen. Und erst mittlerweile habe ich auch gelernt oder habe ich für mich so, ich habe richtig Bock, ein tolles Unternehmen zu bauen, das so Online-Shops baut und im E-Commerce und Digitalberatung und so weiter macht. Aber dieses Thema, also bei mir ist es schon sehr geschwankt von dem, ich habe Bock, ein richtig tolles Projekt zu delivern, hinzu, ich schaffe ein großes Unternehmen und damit ein Umfeld, in dem Menschen sich optimal entwickeln können. Also das ist so meine persönliche Mission. Ich glaube daran, dass das Unternehmen haben einen Bildungs- oder Ausbildungsauftrag, je nachdem. Das heißt, wir sind einfach ganz prägend, also wir als Unternehmen sind ganz prägend für Leute, gerade für junge Leute und die haben wir halt auch, dass sie nach ihrem Studium sind wir teilweise der erste Job. Und ich finde es großartig, dass wir so viel in dieser Zeit mitgeben können, von wegen so sehr persönliches Miteinander, sehr fordernd aber auch. Also man muss schon Bock drauf haben, bei E-Tribes zu sein, weil wir ziemlich viel abverlangen von den Leuten, also so Einsatzbereitschaft und Smartness und so weiter. Aber wir geben auf der anderen Seite ganz viel Support in Form von internen Weiterbildung, Mentoring-Programmen, Weiterentwicklungspläne, anspruchsvolle Projekte, viel so Fallschutz und Hängematten oder so Fallmatten. Wir achten darauf, dass wir die Leute zwar ins kalte Wasser schmeißen, aber auch nicht untergehen lassen. Und so, das ist, finde ich, ein sehr schöner, sehr schöne Mischung. Und aber das hat sich immer erst so ergeben aus dem Bedarf der meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heraus, dass ich gesehen habe, guck mal, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, das muss ich jetzt nachholen oder muss ich so aufbauen und so weiter. Und aus dem eher Passiven habe ich schon das Gefühl, dass ich, glaube ich, bei einigen Themen ins Aktive reingekommen bin. Das heißt, ich habe so das Zukunftsbild, wie müsste sich das eigentlich anfühlen, so dass auch das E-Tribes der Zukunft, gerade aus der, wie arbeiten wir miteinander und warum gibt es uns und wie people-zentrisch gehen wir eigentlich vor. Das sind schon Themen, die interessieren mich tatsächlich mehr, als ich ursprünglich mal gedacht habe, weil ich eben, wie gesagt, mehr aus dem Thema so, wie baue ich Online-Shops, was ist Technologie, komme ich plötzlich in das Thema Führung und Organisationsstrukturen und so weiter. Und finde das auch nicht nur eben in unserem Unternehmen, sondern spreche mit ganz, ganz vielen anderen Unternehmen jeglicher Größe. Und das ist halt überall ein Thema. Und ich weiß nicht, ob das schon überall ein Thema war oder aktuell nur aus meinem Fokus heraus, da es einen steigenden Bedarf nach Gesprächen gibt.
Jetzt hast du ja schön klar gemacht, dass es im Grunde wirklich eine Analogie gibt, auch zu dem, wie ihr euch als Unternehmen inhaltlich entwickelt habt, nämlich durch Feedback quasi. Ja, du hast von deinem Kunden gesprochen, der gesagt hat, der Prozess war jetzt nicht so toll, Ergebnis toll, aber wie können wir es beim nächsten Mal besser machen? Und du hast das jetzt ähnlich formuliert auch bei Mitarbeitenden. Das verlangt natürlich vom Mitarbeitenden schon auch ein Stück Vertrauen, dass es in diesem Chaos dann immer wieder dieses Gespräch gibt, um etwas besser zu machen, was vorher nicht gut ist. Gab es da auf dem Weg auch mal Fuck-ups, sagt man so? Oder sagte man eine Zeit lang mal, ja, wo das nicht geklappt hat, wo es eben dann zu spät war für eine Korrektur?
Ja, absolut. Und ich will auch nicht ausschließen, dass es die heute auch noch gibt oder in der Zukunft auch noch geben wird. Aber ich hatte jetzt gerade das Glück, vorletzte Woche eine Redakteurin der Süddeutschen bei uns im Büro zu haben. Und wir haben über das Thema Offboarding gesprochen. Das ist gerade so ein Thema. Ich bin einer von drei oder irgendwie eine Handvoll Unternehmen in Deutschland, die das tatsächlich so auch, dass die diesen Begriff irgendwie benutzen und wo eine Geschichte hintersteckt und so weiter. Und da habe ich das gerade auch erzählt. Wir hatten einen ganz tollen Mitarbeiter, wahnsinnig begabt, und der ist irgendwann gegangen, weil er hat uns häufig signalisiert, wo geht denn hier meine Reise hin? So, baut mir doch mal irgendwie meine Perspektive auf, vielleicht so meinen 5-Jahres-Plan. Und wir haben gesagt, du, keine Ahnung, wo wir in 5 Jahren stehen. Ich kann dir erzählen, wo wir in den nächsten 3 Monaten stehen. Natürlich. Und das war aber eben nicht das, was er hören wollte, so, ne? Sondern, und das, wie würde ich das heute beantworten? Ich sage, du, lass uns über deine Ambitionen sprechen. Also wie lange willst du die Reise hier und was ist dein persönliches Ziel und so? Lass uns darüber reden und dann mache ich gerne transparent, was meine oder unsere Vorstellung des Unternehmens ist. Und wir wissen beide, je weiter wir über 1 oder 2 Jahre hinausdenken, umso unklarer wird das, aber es gibt immerhin so ein paar, also Visionen und Arbeitshypothesen dahinter, und dann lass uns gucken, wie deckungsgleich das ist und einen Plan schmieden, der wahrscheinlich im nächsten 1 bis 2 Jahren sehr konkret ist und danach unkonkret, aber lass uns darüber reden. Und das hätte ihm gereicht. So, das hatte, also ich habe im Nachhinein mit ihm gesprochen und das war so ein Fall, so wie die Schuppen von den Augen. Okay, ne, einfach reden hilft. Und das zum Beispiel im Punkt, dass deswegen wir versuchen ganz sensibel und auf jeden einzelnen Menschen zu schauen. Und wir haben zum Beispiel im Weiteren, wir wollen, dass keine 2 Wochen vergehen bei uns, als dass irgendeiner mitbekommt, dass es einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter nicht gut geht. Dafür haben wir Mentorenprogramme geschaffen, disziplinarische Vorgesetzte, die Project Leads, die auf ihr Team aufpassen müssen, laufen über den Flur und empathische Gespräche und so weiter, weil mich macht das schon, also so ein Feedback, so eigentlich war ich ja happy, aber so viele Dinge, die eigentlich hätten vermieden werden können, die machen mich tatsächlich, über die denke ich im Nachhinein viel nach. Ne? Also ich möchte gar nicht sagen, jeder wird in Rente gehen bei E-Tribes, auf gar keinen Fall. Ich glaube ganz fest daran, dass wir auf so auch unternehmerischer Ebene oder Mitarbeiter-Angestellten-Verhältnis wir immer nur eine Zeit lang zusammenkommen. Aber die Zeit sollte halt möglichst frei sein, also offen, ehrlich. Alle sollten wissen, woran sie sind, und damit wir uns einfach auf das fokussieren, was uns alle voranbringt. So.
Jetzt hast du so viele Dinge genannt, die ihr für Mitarbeitende tut, dass ich schon nochmal fragen muss, ihr seid ja jetzt im Agentur-Beratungsgeschäft und da gibt es ja dann so eine ganz wichtige Größe, und das ist die da der Faktorierungsquote, wie viel meiner Zeit als Mitarbeiter arbeite ich auf Projekten, die am Ende irgendeinem Kunden in Rechnung gestellt werden können. Aber alles das, was du jetzt gerade geschildert hast, muss ja mehr oder weniger in dieser anderen Zeit stattfinden, die euch Geld kostet. In der Zeit, in der ein Mitarbeiter beim Offboarding sitzt oder eben, na gut, dann ist vielleicht sowieso zu spät, aber auch beim Mentoring und so, könnt ihr kein Geld verdienen. Inwiefern rechnet sich das trotzdem? Man muss ja am Ende trotzdem irgendwie Geld verdienen.
Ja, also das ist, dass viele Menschen sich um eine Person kümmern, ist tatsächlich auch Business hergeleitet. Also lieber schaffen wir drei Personen, die sich pro Woche irgendwie eine Viertelstunde mal in einem Gespräch Gedanken machen, anstatt eine Person, die irgendwie pro Woche sich zwei Stunden um, also pro Teammitglied oder sowas kümmert, weil dann hat die Person wiederum keine Zeit, was anderes zu machen. Also es ist total richtiger Punkt. Eins der Hauptziele ist Billable Time. Letzten Endes, da haben wir eine Zielquote, die haben wir auch täglich im Blick, sind aber auch oder auch ganz bewusst treffen wir die Entscheidung, dass diese Quote auch nicht unbedingt übererfüllt werden muss, weil dann auf der anderen Seite, und dafür machen wir das schon etwas länger, dieses Geschäft, gehen halt andere KPIs auch runter, sei es mal, wenn du sagst, Mitarbeiterzufriedenheit oder sowas wäre jetzt auch eine KPI, die sinkt. Also weil, ne, also würde ich jetzt auf 100% Auslastung gehen und es bleibt gar keine Zeit mehr für diese Gespräche, dann würde auf der anderen Seite die Churn Rate halt nach oben explodieren. So, ne? Deswegen ist es ganz wichtig für uns, dieses richtige Maß zu finden. Und unsere Leute wissen um diese ganzen Themen, aber sie wissen jetzt auch, dass wir nicht unbedingt, genau, dass ich nicht die Ganztages-One-on-One-Betreuung finde. Aber insgesamt schaffen wir ein Umfeld, wo die Menschen zufrieden sein sollen. Und wer kommt zu uns? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das passt auch nicht auf jeden Typen Mensch. Aber ich habe für mich mitgenommen, würde ich jetzt, oder ich glaube zumindest, wenn ich alle Leute befragen würde, gibt es eine einzige Sache, die alle zusammenhält, und das ist, ich will hier lernen. So, und das ist für mich eben so eine ganz wichtige Erkenntnis. Okay, cool, ne, wenn es das ist, das ist ja einfach. Du brauchst ambitionierte Projekte, wo die Leute lernen können. Die bringen irgendwie ganz tolle Unternehmen mit, von denen wir alle lernen können. Du brauchst sehr, sehr smarte Kolleginnen und Kollegen, von denen du lernen kannst. Du brauchst ein Expertennetzwerk, von denen du lernen kannst. Du brauchst ein paar irgendwie Vorgesetzte und irgendwie Gründerunternehmer, von denen man lernen kann und so weiter. So, und dadurch, dass die einfach da sind, alle, und das Teil unseres Geschäfts ist, also Kundenprojekte für tolle Unternehmen zu machen in einem Team mit ambitionierten Mitarbeitern, ist dieser Lerneffekt da und automatisch die Hauptambition schon mal erfüllt. So, das ist schon mal gut, ne? Und dann geht es hauptsächlich daran, immer wieder und Führung, so sehe ich das, diese Leitplanken A zu schaffen und B kontinuierlich zu hinterfragen und C auch zu justieren. Das ist viel, viel wichtiger, als diese eigentliche Tätigkeit eben in Frage zu stellen und gar nicht so sehr zu unterscheiden zwischen, wechsle ich zwischen interne, also non-billable time Richtung Führung und billable time plötzlich ohne Führung, aber billable dafür, sondern optimalerweise passiert einfach auch das gleichzeitig. Und trotzdem, wie gesagt, wir schaffen auch Zeiten dafür, dass non-billable über die persönlichen Ziele gesprochen wird.
Ist das schon ein bisschen her, dass ich selber im Beratungskontext mal aktiv war, und da gab es, ich weiß nicht, ob der Begriff heute noch gebraucht werden würde, das Konzept des Body-Leasings, ja, also das war aus unternehmerischer Sicht hervorragend, da hat man Mitarbeiter quasi verliehen an ein anderes Unternehmen und dann saß, das habe ich auch gemacht, ich 5 Tage die Woche bei einem Unternehmen wie ein Mitarbeiter, aber gehörte eigentlich zum anderen Unternehmen. In der Zeit bin ich dann 100% billable quasi und habe überhaupt gar keinen Bezug zu meinem eigentlichen Unternehmen. Ist das ein überkommenes Modell? Sind Mitarbeitende heute vielleicht da auch wie anspruchsvoller, als zu sagen, ich sitze da halt irgendwo rum und kriege halt Geld?
Ich glaube, dass sich das Modell auf jeden Fall überholt hat. Ich persönlich mag es auch nicht. In der Vergangenheit haben wir das, also so vor 3-4 Jahren, vereinzelt gemacht, aber wir versuchen, also es gibt aktuell kein Projekt, wo wir das tun. Und auch eben aus Überzeugung. Wir glauben, dass wir die Herausforderungen unserer Kunden nur mit cross-funktionalen Teams lösen können. Und das heißt auf jeden Fall, du brauchst ein Team und das heißt mehr als eins. Mhm. Das ist dann eben schon mal ganz gut. Und das Zweite, das geht tatsächlich, habe ich die Erfahrung, nur temporär. Es geht halt mal einen Monat oder zwei und dann stellt sich die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter selber eben die Frage, warum bin ich eigentlich hier und was habe ich jetzt eigentlich, kriege von meinem Kollegen und Kollegin nichts mit. Und so, da kann ich mich entweder hier anstellen lassen oder Freelancer sein tatsächlich. Mhm. Also ich glaube ganz fest daran, dass es dieses Angestellten-Dasein auf Unternehmensseite, auch Angestellten-Seite auf einer Beraterebene, weil wir sind aus meiner Sicht auch zwei komplette Welten. Menschen entscheiden sich entweder in einem Unternehmen oder für viele Unternehmen zu arbeiten. Und wenn jemand für sich eben sagt, ich möchte wechselnde Jobs und ich alleine bin eben unterwegs und auch happy, dann werde ich eben Freelancer. Aber das Thema Bodyleasing, das finde ich passt nicht, also passt definitiv nicht zu uns. Und ich finde eigentlich auch nicht in dieses Unternehmensberatungsdasein, weil ich engagiere doch eine Beratung, damit sie mir mehr gibt, als also in denen ich selber von ihnen lernen kann, damit Dinge gelöst werden. Und wenn du nur einen Mitarbeiter die ganze Zeit ausleihst und hast ihn 6 Monate, dann kehrt sich das irgendwann um. Der Mensch hat dann irgendwann selber seinen ganzen Input rausgegeben und braucht eigentlich das Briefing und die Steuerung vom Unternehmen. Und dann ist ein Unternehmen super aufgestellt, also das eigentlich sollte jedes Unternehmen auch als Ziel haben, wenn ich weiß, was ich will und ich kann das sogar noch steuern, dann muss ich am besten eben viele Leute einstellen, die nicht hier da mal mit Freelancern arbeiten, dann brauche ich keine Beratung. Aber wenn ich nicht weiß, was ich will und ich kann das auch nicht steuern, dann brauche ich eine Beratung, aber nicht nur in Form von einer Person.
Jetzt hast du vorhin von dem Süddeutscher Artikel erzählt über Offboarding. Ich habe den auch mit großer Begeisterung gelesen. Eine halbe Seite tatsächlich. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, kommt auch kein anderer vor. Ne? Es geht nur um euch und diesen einen Mitarbeiter. Was ich da spannend fand, ist, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber es klang so an, dass du selber da auch eine Entwicklung durchmachen musstest, nicht mehr den Verlust eines Mitarbeiters, aber wenn er sagt, ich gehe, oder eine Mitarbeiterin, wie so eine Beziehungstragödie aufzufassen, sondern zu sagen, es ist jetzt halt ein Abschnitt und dann war es gut bis hierher hoffentlich und dann kann man auch professionell einen Punkt drunter machen. Was genau hat diese Erkenntnis gebracht? Also was braucht es, um diese Erfahrung zu machen, eine Trennung von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin ist nichts Tragisches?
Ich bin vom Typ eher so, wenn irgendwas schlecht läuft, schaue ich erstmal auf mich. So, also ich gucke, okay, was hätte ich besser machen können? Oh, habe ich irgendwas verpennt und so. Und das ist in dem Fall, in den ersten war auch immer meine Reaktion. Kommt jemand zu mir und sagt, du Stefan, hier, ich möchte gehen. Also es ist auch ein Phänomen, ich kriege selten direkt die Kündigung auf den Tisch, sondern es wird vorangekündigt. Meine Zeit geht vorbei und dann bin ich erstmal okay, in meinem Kopf rattert's, ne? Wann hast du welchen Punkt verpasst? Die Leute nicht weiterentwickelt und so. Und das fühlte sich tatsächlich einfach wie so eine Trennung für mich an, einfach wie so ein Mensch, der mich dann verlässt und ich habe dann irgendwas nicht richtig gemacht. So, das waren eben die ersten Reaktionen. Um dann aber auch daraus zu lernen, dass ich manche Dinge vielleicht hätte gar nicht aufhalten können, in Form von, du, ich bin hier jetzt 3 Jahre, ich möchte meinen nächsten Schritt gehen, hier ist super, aber ich brauche das jetzt, ne, für meine Karriere oder, diverseste Gründe oder halt aber auch eben eine Mischung. So, okay, ich hätte hier vielleicht noch ein bisschen länger bleiben können, sich das und das eben verändert und daraus habe ich eben gelernt, viel häufiger diese Gespräche zu führen. So, ne? Und aber es ist schon die ersten paar Male, weil ich eben vielleicht auch da unternehmerisch naiv, obwohl wir in einer extrem dynamischen Branche sind und meine ersten Mitarbeiter, die waren wirklich so 21 und 23 Jahre alt, hat sich dann trotzdem irgendwie dieses Gefühl vielleicht geprägt von der Verwaltung und dem Bürgermeister da sein, okay, wenn ich einmal komme, dann bleibe ich auch. Ich bin gekommen, um
bis
zu bleiben.
Bis zur Rente.
Genau, bis zur Rente. So, und ja, da kam definitiv vieles zusammen. Und auch heute finde ich Wechselgründe immer noch das Spannendste, wo ich nachfrage. Auch Leute, die zu uns kommen, frage ich, warum bleibst du nicht bei deinem Vorunternehmen? Weil ich finde das ganz, ganz spannend, um wiederum zu matchen, da entsteht eine Erwartungshaltung. Ich gehe von irgendeiner Stelle, weil ich unzufrieden war und ich erhoffe mir, dass bei meiner nächsten Stelle diese Unzufriedenheit nicht eintritt und dadurch entsteht eine Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung sollte optimalerweise mit den Unternehmensinteressen irgendwie gematcht werden. Und diese Gespräche sind halt total wichtig. Also so wirklich ganz konkret zu fragen, okay, was erwartest du? Warum, also was ist deine persönliche Mission und was kann E-Tribes dazu beitragen? Also was lernst du denn hier? Ich gehe mal davon aus, wir reden sogar über die Phase nach E-Tribes. Also das habe ich jetzt angefangen, diese Fragen zu stellen. Immer so, okay.
Im Einstellungsgespräch.
Genau, richtig. Genau. Oh. So in diesem Einstellungsgespräch oder Willkommensgesprächen, je nachdem, in welcher Recruiting-Phase ich die Leute treffe, frage ich, okay, wenn du E-Tribes wieder verlässt, was ist dann passiert? Was hast du auf dem Weg dahin gelernt? Was willst du hier tatsächlich auch mitnehmen? Was willst du hier aber auch hinterlassen?
Wie reagieren da BewerberInnen drauf auf so eine Frage?
Tatsächlich mit dem, oh, das ist eine gute Frage. Das ist immer die Antwort, aber sehr gut. Also ich merke und die Leute denken relativ schnell drüber nach und kommen dann so ins Reden, ne, und beantworten oder meine Frage dann so während des Redens, kommen sie so Stück für Stück da rein. Aber das ist toll, weil das bringt eigentlich die gleichen Punkte zum Vorschein, die sie in anderer Art und Weise auch sagen. Also ich will hier lernen, ich will hier meine Fachexpertise einbringen, ich habe folgende Erfahrungen, die möchte ich hier reinbringen und so weiter. Aber einfach, ich bringe sie dabei, das anders zu formulieren. Eben mit dem Gedanken, okay, wirklich ein paar Jahre voraus oder drei, also so, genau.
In Summe erscheint mir das, wie du so drauf guckst, eine sehr grundsätzlich andere Sicht auf Unternehmertum, sehr viel kooperativer angelegt, also nicht als Nullsummenspiel, ich kämpfe hier um Mitarbeiter und muss die am Ende möglichst viel fakturieren, um möglichst viel Ertrag zu machen und wenn ein Mitarbeiter geht, dann habe ich verloren quasi. Woher kommt diese andere Philosophie? Ist das ein Stück weit auch daran begründet, dass du es vielleicht nie anders, schlechter in Häkchen erlebt hast?
Das ist eine gute Frage.
Ach, cool.
da musste ich auch mal kurz drüber nachdenken. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann es nicht an einem oder zwei Punkten ausmachen. Ich bin definitiv kein Kaufmann. Also ich bin zwar Diplom-Kaufmann.
Diplom-Kaufmann sogar, wollte ich gerade sagen.
Richtig, genau. Aber so, ich bin kein Händler. Ne? So dieses, was kostet, was bringt's. Ich kaufe etwas günstig ein und verkaufe es teuer. Diese Logik, die gibt's nicht in mir. Ne? So, ich bin eben nicht dieser Händler und so ein Business ist ja nichts anderes. Wir kaufen in Form von Gehältern Arbeitskraft ein und fakturieren sie in Form von Beratertagessätzen. Also nichts anderes ist das ja. Aber ich habe eben nicht dieses Gen in mir, möglichst billig einzukommen, möglichst teuer zu verkaufen. So, das gibt's da nicht. Macht mich das jetzt vielleicht zum schlechteren Kaufmann? Weiß ich nicht. Ne? Aber so ist das. Und ich habe schon früh gemerkt, dass mir, wenn ich darauf nicht so doll achte, entsteht, also ich habe versucht, diesen Druck von wegen, also Projektmanagern oder einem ganzen Team, habe ich versucht, diesen Druck rauszunehmen, Form von, hier, heute haben wir vorhin einen Umsatz gebracht und das brauchen wir jetzt, um unsere Kosten zu decken, sondern ich habe gesagt, guck mal, wie viele Arbeitstage haben wir denn Zeit, also eher so einen agilen Ansatz, da hat mich die Softwareentwicklung tatsächlich auch sehr früh geprägt, also über Scrum und Co. nachzudenken, dass du ja eben bewusst auch andere, du denkst in Storypoints und nicht in Arbeitszeit, du denkst in Problemlösungen und auf dem Weg dahin, anstatt zu sagen, was ist dann wirklich irgendwie das Endergebnis und so weiter. Und da habe ich eben gemerkt, wenn du diese Hard Facts, die mich als Geschäftsführer interessieren, rauslässt aus dem Team, entsteht eine gewisse Freiheit und Kreativität. So, und eher das zu fördern, viel sinnvoll. Ich habe, wenn man so ein Beispiel, ich hatte mal einen Designer, dem habe ich gesagt, du hast 3 Tage Zeit, diese Startseite zu designen. Und dann hat er sich zweieinhalb Tage den Kopf darüber zerbrochen, dass er es wahrscheinlich nicht schafft, innerhalb dieser Zeit diese Startseite zu bauen. Hätte ich ihm gesagt, baue diese Startseite, weil er war ein genialer Designer, hätte er wahrscheinlich nach 3 Stunden fertig gewesen. So, und für solche Sachen bin ich sensibel und versuche das im Endeffekt halt umzuwandeln auf die individuelle Situation und versuche Muster zu erkennen, wie man das halt auf Team- und Unternehmenssituation hochskalieren kann. So, und da kommt einfach diese People-Perspektive raus und die steckt in mir drin. Und zum Glück sind wir auch verschiedenste Typen Menschen auch, also aber ich schreibe sowieso, aber auch in der Geschäftsführung. Ich bin auch sehr dankbar über auch andere Perspektiven. Also sind ja auch eine Gruppe von Leuten, aktuell 5, die ganz unterschiedlich ticken. Und es ist auch gut so, weil ich sage auch nicht, dass mein Weg der richtige ist. Aber diese Sachen sind mir wichtig. Und so bin ich in den letzten 10 Jahren, finde ich persönlich, ich kann gut in den Spiegel gucken und bin ganz zufrieden so mit der Zeit, und das motiviert mich.
Man könnte sagen, du hast einen sehr differenzierten Blick, und das ist natürlich jetzt eine super Überleitung für den Werbeblock, denn du hast ja selber einen Podcast und der heißt zufällig Different, der Differenzierungspodcast. Da interessiert mich jetzt vor allen Dingen, woher der Name kommt, und dann darfst du natürlich auch gerne noch, wie gesagt, den Werbeblock einschieben, um was es geht und warum man den hören sollte.
Ja, wie bin ich allgemein dazu gekommen? Ich habe immer überlegt, wie komme ich letzten Endes an irgendeinen Kontakt oder einen Auftrag? So, ne? Und dann, gut, wenn ich als Agentur oder Beratung hinkomme und jemand will sich allerdings gerade nicht beraten lassen, dann schlägt er mir die Nase vor der Tür zu. Dann dachte ich, okay, dann kommst du vielleicht mit so einer Art Presseausweis irgendwie zu den Leuten und sagst, guck mal, ich bin Blogger oder heutzutage so Podcaster. Dann sind die Leute schon mal gesprächsbereit. Und wenn auch das nicht funktioniert, dafür habe ich meinen Lehrauftrag. Spätestens, wenn ich sage, ich komme hier von der Uni Lüneburg, redet jeder mit dir. So habe ich das, so gibt es diese drei
trojanische Facetten. Pferde oder ja, so ineinander irgendwo verschachtelte.
Genau. Ich wollte bloggen über das Thema Crowdsourcing, weil ich darüber meine Diplomarbeit geschrieben habe und ein Buch veröffentlicht habe. Dann kam so das Thema Brand Commerce, weil ich mich eben mal eine lange Zeit lang mit so Branding im E-Commerce beschäftigt habe. Und irgendwann, ich war spazieren mit meinem ersten Sohn im in Kinderwagen an der Alster, und ich habe über so Namen drüber nachgedacht, und Differenzierung fand ich ein super Begriff zu der Zeit, weil ich mittlerweile, also vor ein paar Jahren, kennst du vielleicht auch noch, gab es diese Top 10 Maßnahmen für optimiertes SEO, ne? Oder die 10 Conversion-Treiber und so. Und du konntest eine
Listicles Zeit lang, nannte sich sowas, glaube ich, ne?
Ah, okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Dass du genau, wenn du das machst, dann hattest du tatsächlich auch so Erfolgshebel. Und ich glaube, diese ganzen Dinge sind ausgelutscht. So, ich bin eher der Überzeugung, du musst mindestens eine Sache fokussiert ganz anders machen als alle anderen. Und das bringt dich weiter, oder das bringt dich deinem Ziel entgegen. Das kann sein Führung, das kann sein Businessmodell, das kann sein irgendein, ja, ein Führungshack, keine Ahnung, so. Und das finde ich wiederum halt ganz spannend, das aus den einzelnen Menschen herauszukitzeln und herauszuhören. Und das so von, ja, wie haben sie sich entwickelt? Warum tun sie diese Dinge eigentlich so? Und das ist so das Thema Different. Also ich versuche dem auf den Grund zu gehen, was jeweils in diesen Situationen, Unternehmen und Menschen, diese eine Sache ist, die sie anders machen. So, ich übe tatsächlich noch mit meinem Podcast, so wie baue ich die Storylines auf und wie komme ich genau an den Punkt, aber das ist auf jeden Fall mein Ziel, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und ja, kurzer Werbeblock, ich versuche alle 2-3 Wochen jemand vor die Kamera oder vors Mikrofon zu bekommen und habe die beste Zeit meines Lebens in dieser Stunde. Also ich habe so toll.
Da sind wir uns sehr, sehr ähnlich. Tatsächlich glaube ich ein bisschen auch von der Anlage des Podcasts. Ich habe gerade selber überlegt, inwieweit jetzt Erfolgsgedanke dazu im Unterschied steht, und vielleicht in der Form, dass ich, wo du die Unterschiede versuchst rauszufinden, eher die Gemeinsamkeiten versuche aufzudecken. Was zeichnet Menschen aus, die erfolgreich sind? Gibt es diese eine Sache, die sie ähnlich haben? Aber es hat sich schon in den letzten, wir sind jetzt 56 Folgen herausgestellt, es ist tatsächlich nicht so. Es ist doch bei vielen etwas Unterschiedliches. Und was das vielleicht auch unterschiedlich ist, würde ich gerne mit dir dann auch noch in der nächsten Erfolgs-Hacks-Folge rausfinden, was dich da ganz spezifisch vielleicht auch nochmal unterscheidet von anderen, was deine besonderen Erfolgsfaktoren sind. Heute haben wir jedenfalls schon mal einen großen Teil aus seinem Leben ein bisschen Revue passieren lassen, der dich zu dem macht, der du bist. Herzlichen Dank dafür, dass du uns diesen Einblick geliefert hast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin erstmal herzlichen Dank, Stefan Luther.
Vielen Dank, Björn. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Erfolgsgedanke mit Stefan Luther. Nächste Woche verrät er uns noch seine Erfolgshacks. Bis dahin.